Hier ist das erste deutsche Fernsehen mit der Tagesschau.
Guten Abend, meine Damen und Herren. Ich begrüße Sie zur Tagesschau. Knapp 1,5 Jahre nach Beginn des Syrien-Konflikts erreicht die Gewalt jetzt auch die Hauptstadt Damaskus. Bislang hatte es dort nur vereinzelt Gefechte zwischen Anhängern der Opposition und den Truppen von Präsident Assad gegeben. Jetzt berichten Augenzeugen von heftigen Kämpfen in Damaskus. In mehreren Stadtteilen seien in den vergangenen Tagen Panzer aufgefahren und Scharfschützen postiert worden.
Die Kämpfe zwischen Regierung und Rebellen in der syrischen Hauptstadt eskalieren. Erstmals beweisen dies nun auch Aufnahmen eines niederländischen Journalisten, der in Damaskus ist. Zudem gibt es immer mehr Handyvideos von Aufständischen. Darauf zu sehen Rauchwolken über den Dächern und Häuserkämpfe. Die Oppositionellen sagen, Damaskus sei zu einem Schlachtfeld geworden. Die UN fordern mehr humanitäre Hilfe für die Menschen in Syrien. Trotz Zusagen von Regierungen sei bislang erst ein Fünftel der benötigten Summe eingetroffen. Wir brauchen mehr Geld. Wenn wir nicht mehr Geld bekommen, werden Menschen sterben und das Leiden der Menschen wird größer. Umso länger der Konflikt andauert, desto größer der Bedarf. Die syrische Muslimbruderschaft unterstützt die Rebellen in ihrem Kampf gegen die Regierung und hat bereits Pläne für die Zeit nach einem möglichen Regierungswechsel. Wir wollen sicherstellen, dass die Zeit nach Bashar Assad eine sichere Übergangsphase wird. Auf ihrer Pressekonferenz in der Türkei wurde erneut die Forderung laut, dass Russland seine Pro-Assad-Haltung aufgeben solle. Doch genau diesen Druck von außen kritisiert Russland. Russland könne in dem Verhalten mancher Staaten im Weltsicherheitsrat sogar Hinweise von Erpressung erkennen, so der russische Außenminister. Im Ringen um eine gemeinsame internationale Position trifft sich Lavrov heute mit dem UN-Sondergesandten Kofi Annan. Unterdessen gehen die Kämpfe in Damaskus weiter. Auch wenn sich Oppositionelle schon das Ende der Auseinandersetzungen herbeisehnen, danach sieht es im Moment nicht aus.
Der von britischen Reportern in Ungarn aufgespürte mutmaßliche Nazi-Kriegsverbrecher Laszlo Csotary muss wohl nicht mit einer raschen Festnahme rechnen. Die Budapester Staatsanwaltschaft erklärte, sie ermittle seit geraumer Zeit gegen Unbekannt. Die eingegangenen Informationen würden ausgewertet. Die Journalisten der britischen Zeitung The Sun hatten sich auf Informationen des Simon-Wiesenthal-Zentrums gestützt.
Der unscheinbare Sitz des Simon-Wiesenthal-Zentrums in Jerusalem. Von hier aus organisierte Efraim Zurov die Suche nach dem mutmaßlichen ungarischen Kriegsverbrecher Laszlo Csotary. Die ungarischen Behörden hatte er bereits vor Monaten informiert, doch die reagierten nicht. Wir kontaktierten daraufhin die britische Zeitung The Sun. Wir haben das in der Vergangenheit schon dreimal gemacht. Sie konnten dann jeweils Nazi-Verbrecher fotografieren und filmen. So auch diesmal. Die britische Sun veröffentlichte gestern die Bilder des 97-jährigen Laszlo Csotary. Das Wiesenthal Center nutzt diese Taktik, um öffentlich Druck auf Behörden auszuüben. Laszlo Csotary. Als Kommandant eines jüdischen Ghettos im slowakischen Košice hatte 1944 fast 16.000 überwiegend ungarische Juden nach Auschwitz in den sicheren Tod deportieren lassen. Ist dieser Laszlo Csotary tatsächlich der Kommandant von einst? Zurov ist sich sicher. Leider habe ich ja keine juristische Bedeutung in Ungarn, aber ich habe den Behörden dort alle Informationen und Beweise übergeben. Nun liegt es an Budapest, wie es im Fall Csotary weitergehen wird.
In Israel blickt man skeptisch nach Ungarn. Zu oft hat sich dort die Justiz davor gedrückt, ungarische Nazis zur Rechenschaft zu ziehen. Man glaubt hier nicht wirklich, dass die rechte Regierung Orbán, in deren Kreisen es Sympathisanten ungarischer Nazis gibt, einen Prozess gegen Csotary zulassen wird.
Der Streit über das Steuerabkommen mit der Schweiz hat sich verschärft. Grund sind Berichte über den Kauf einer neuen CD mit Steuerdaten durch das Land Nordrhein-Westfalen. Finanzminister Schäuble nannte CD-Ankäufe in der Bild-Zeitung eine, so wörtlich, Behelfskrücke. Er warb stattdessen für das Abkommen, dem Bundestag und Bundesrat noch nicht zugestimmt haben. Dagegen erneuerten SPD und Grüne ihre Kritik an der Vereinbarung.
Kauft Nordrhein-Westfalen nun eine CD mit den Daten deutscher Steuersünder in der Schweiz oder nicht? Noch ist nichts endgültig bestätigt, aber schon gibt es Verstimmung bei Schweizer Banken. Das bereits unterzeichnete Steuerabkommen zwischen Deutschland und der Schweiz schließe einen solchen Handel aus, heißt es. Die rot- und grün regierten Bundesländer sehen dies anders.
Wenn zum jetzigen Zeitpunkt ein Land eine Steuer-CD angeboten bekommt, von dem es weiß, dass derjenige, der sie anbietet, sie nicht beispielsweise im Rahmen eines Kapitalverbrechens erworben hat, und wenn es weiß, dass diese CD werthaltig ist, dann hat das Land auch das Recht, ich meine sogar die Pflicht, diese CD anzukaufen, um zur Steuerehrlichkeit beizutragen.
Steuersünder würden nach dem ausgehandelten Abkommen besser gestellt als steuerehrliche Bürger, lautet der Hauptvorwurf der SPD. Sie fordert deshalb Nachverhandlungen. Dies gehe aber schon aus rechtlichen Gründen nicht, so die Schweizer Botschaft.
Was den parlamentarischen Prozess in der Schweiz anbelangt, so ist dieser vor wenigen Wochen abgeschlossen worden, sodass sich hier am Vertragstext keine Änderungen mehr verhandeln oder anbringen lassen.
Das Bundesfinanzministerium appelliert deswegen an die Bundesländer, das Steuerabkommen zu ratifizieren.
Dieser Zustand würde auch dafür sorgen, dass wir einen Rechtsfrieden hätten, dass auch die Befindlichkeiten der beiden Staaten dort sicherlich besser gewährleistet werden könnten, besser Rechnung getragen werden könnte als im jetzigen Zustand.
Zurzeit laufen die Gespräche mit dem Bundesrat über die Bedingungen für eine Zustimmung. Wie viel das Abkommen den Ländern bringt, ist umstritten. Hingegen brachte der Ankauf von Daten von Steuersündern in der Schweiz in der Vergangenheit allein der nordrhein-westfälischen Landesregierung 500 Millionen Euro.
Weitere Hintergrundinformationen zum Steuerabkommen mit der Schweiz finden Sie auf tagesschau.de. Das Bundesverfassungsgericht will seine Entscheidung zum dauerhaften Euro-Rettungsschirm ESM und zum Fiskalpakt am 12. September verkünden. Damit nimmt sich Karlsruhe für das Eilverfahren mehr Zeit als die üblichen 3 bis 4 Wochen. Als Grund nannte eine Gerichtssprecherin eine eingehendere Rechtsprüfung. Mit dem Termin wird sich der ursprünglich zum 1. Juli geplante Start des dauerhaften Euro-Rettungsschirms um mindestens 10 Wochen verzögern. Der Warenhauskonzern Karstadt will 2000 Stellen abbauen, das teilte das Unternehmen am Abend in Essen mit. Die Maßnahmen seien schmerzhaft, aber notwendig, so Karstadt-Chef Jennings. Der Abbau solle bis 2014 so sozialverträglich wie möglich erfolgen. Derzeit arbeiten bei Karstadt 25.000 Mitarbeiter. Das Unternehmen hatte vor 3 Jahren Insolvenz angemeldet und war 2010 von dem Investor Berggrün übernommen worden. Bundeskanzlerin Merkel und Umweltminister Altmaier haben beim Petersberger Klimadialog für mehr Tempo beim Klimaschutz und ein verbindliches Regelwerk geworben. An dem Treffen in Berlin nehmen Vertreter von 35 Staaten teil. Unter anderem geht es um ein Folgeabkommen für das Kyoto-Protokoll, das Ende dieses Jahres ausläuft. Es ist das bisher einzige verbindliche Instrument zur Verringerung der CO2-Emissionen.
Im kleinen, inoffiziellen Kreis wollen sie den Klimaschutz wieder nach vorn bringen, der Umweltminister und die Kanzlerin. Angela Merkel warnt vor einer dramatischen Erderwärmung. Sie drängt auf verpflichtende Klimaschutzziele und hält das, was bisher an freiwilligen Maßnahmen auf dem Tisch liegt, nicht für ausreichend.
Deshalb bringt es nichts, auf Zeit zu spielen. Die 2-Grad-Obergrenze ist mit Sicherheit nicht zu ambitioniert. Sie erfordert von der Dehnbarkeit, von der Anpassung unserer natürlichen Ökosysteme schon das Äußerste, was man sich überhaupt vorstellen kann.
Der Vizepremier von Katar, Gastgeber der nächsten Weltklimakonferenz, sichert seine Unterstützung zu, ausgerechnet Katar. Das Emirat lebt von Öl und Gas, hat weltweit den größten CO2-Ausstoß pro Kopf. Doch genau darin bestehe auch eine Chance, sagen Experten.
Wenn ein OPEC-Land sieht, der Klimawandel ist eine akute Bedrohung, wir wollen Teil der nachhaltigen Weltwirtschaft sein, dann haben sie die Möglichkeiten, das Geld wie auch die natürlichen Bedingungen, um genau dort Vorreiter zu werden.
Als deutsches Vorbild für Nachhaltigkeit preist Merkel die Energiewende, auch wenn sie eingesteht, dass dabei nicht alles rund laufe.
Und wir wissen inzwischen, dass das auch durchaus seinen Preis hat. Aber diesen Preis zahlen wir, weil wir davon überzeugt sind, dass es der richtige Weg ist.
Nicht handeln sei teurer als handeln, so ihre Mahnung. Lange wurde Angela Merkel vorgeworfen, sich nicht mehr für den Klimaschutz zu engagieren. Heute hat sie sich deutlich dazu bekannt. Sie will neue verpflichtende Klimaschutzabkommen nicht ganz aufgeben, auch wenn die Zeit bis zur nächsten Konferenz in Katar denkbar knapp ist.
In Tokio haben mehr als 100.000 Menschen gegen die Rückkehr Japans zur Atomkraft protestiert. Die Regierung plant noch in dieser Woche einen weiteren Atomreaktor ans Netz zu bringen. Vor einer Woche wurde der erste Reaktor nach der Atomkatastrophe von Fukushima wieder in Betrieb genommen. Vor einem Jahr waren alle 50 Meiler des Landes abgeschaltet worden.
Die Führung in Nordkorea hat überraschend Armeechef Ri Yong-ho von allen Ämtern entbunden. In einer kurzen Mitteilung in den Staatsmedien hieß es, er sei aus gesundheitlichen Gründen entlassen worden. Beobachter gehen aber davon aus, dass der neue Staatschef Kim Jong-un seinen Machtapparat umbaut. Der Armeechef galt als enger Vertrauter seines verstorbenen Vaters und Vorgängers Kim Jong-il.
In Jerusalem hat US-Außenministerin Clinton mit dem israelischen Premierminister Netanyahu über die Veränderungen in Ägypten gesprochen. Vor einem gemeinsamen Abendessen betonte Netanyahu, dass der Friedensvertrag mit dem Nachbarland auch nach dem Machtwechsel von großer Bedeutung sei. Clinton hatte zuvor bereits betont, dass die politischen Veränderungen in der arabischen Welt auch eine Chance böten. Weitere Themen sind der Atomstreit mit Iran und der festgefahrene Nahost-Friedensdialog.
An der Spitze der Afrikanischen Union steht erstmals eine Frau. Die südafrikanische Innenministerin Dlamini Zuma setzte sich in der äthiopischen Hauptstadt Addis Abeba in einem Machtkampf gegen den bisherigen Amtsinhaber Ping aus Gabun durch. Sie sieht ihren Sieg als Zeichen für die Emanzipation der Frauen in Afrika. FIFA-Präsident Blatter gerät immer stärker in die Kritik. Der Chef des Weltfußballverbandes, selbst unter Druck wegen einer Korruptionsaffäre, hatte angedeutet, es habe bei der Vergabe der Fußball-Weltmeisterschaft 2006 an Deutschland Unregelmäßigkeiten gegeben. Damit stieß Blatter auf massiven Widerspruch. Der Deutsche Fußballbund sprach von völlig haltlosen Äußerungen. Der frühere FIFA-Direktor Tognoni nannte das Vorgehen Blatters etwas billig.
Wurde das Sommermärchen 2006 gekauft? Wurde die WM erst nach Schmiergeldzahlungen an Deutschland vergeben? FIFA-Präsident Josef Blatter deutete das gestern in einer Schweizer Zeitung an. Gekaufte WM, da erinnere ich mich an die WM-Vergabe für 2006, wo im letzten Moment jemand den Raum verließ. Der Neuseeländer Charles Dempsey hatte den Raum vor der Abstimmung verlassen und sich damit der Stimme enthalten. Deutschland gewann dann die Wahl mit der Mehrheit von nur einer Stimme. DFB-Präsident Niersbach wies Blatters Anspielung zurück. Wenn Sepp Blatter meint, er müsse komische Nebelkerzen werfen, kann er uns damit nicht verwirren. Ich war vom ersten Tag dabei bis zur Entscheidung. Wir haben sauber gearbeitet. Korruptionsbekämpfer von Transparency besuchten heute den DFB.
Ich habe im Moment den Eindruck, dass das eine glaubwürdige Haltung des DFB ist. Ich meine, ich kann jetzt für niemanden meine Hand ins Feuer legen, aber bisher ist es ja auch in fast 10 oder mehr als 10 Jahren nicht gelungen, wirklich Beweise auf den Tisch zu legen. Also wenn Blatter was hat, dann bitte schön Butter bei die Fische, aber jetzt nicht mit uralten Gerüchten kommen, das hilft niemandem voran.
Blatters Nachtreten in Richtung Deutschland könnte eine Reaktion auf die Kritik von Reinhard Rauball sein. Der Präsident der Deutschen Fußballliga hat Blatters Rücktritt gefordert. Der Grund? Blatter wusste offenbar von Korruptionspraktiken der FIFA. Dabei sind Schmiergelder von über 100 Millionen Euro geflossen. Morgen wird sich der FIFA-Boss in Zürich vor seinem Exekutivkomitee erneut gegen Rücktrittsforderungen wehren müssen.
Seit Anfang Juli leidet Griechenland unter einer Hitzewelle. Heute kletterten die Temperaturen auf Rekordwerte von bis zu 42 Grad. Deshalb schloss sogar die Akropolis in Athen. Schon am frühen Nachmittag wurden die Pforten dicht gemacht. Die Hitze sei für die Angestellten und die Touristen zu gefährlich, hieß es. Und nun die Wettervorhersage für morgen, Dienstag, den 17. Juli.
Von West nach Ost überquert ein kleines Tief die Nordhälfte Deutschlands. Die dazugehörigen Wolken bringen heute Nacht erst teilweise kräftige Regenfälle, morgen dann wechselhaftes Schauerwetter. Heute Nacht gibt es zum Teil kräftigen Regen. Im Südwesten sowie südlich der Donau regnet es nur wenig. In Küstennähe morgen ein Wechsel aus Sonne und Wolken mit einzelnen Schauern. Sonst überwiegend wolkig, gebietsweise regnet oder schauert es, vor allem im Osten auch einzelne Gewitter. Zwischendurch aber auch Sonne, besonders am Nachmittag. Im Südwesten bleibt es meist trocken. Der Wind weht mäßig bis frisch mit starken, vereinzelt mit stürmischen Böen. Auf den Bergen Sturmböen, in exponierten Lagen schwere Sturmböen. 9 Grad heute Nacht am Alpenrand, 14 bis 15 an Rhein, Main und Neckar. Morgenwerte von 16 bis 21, im Breisgau bis 23 Grad. Am Mittwoch im Norden viele Regenwolken und recht kühl, im Süden häufig sonnig und sommerlich warm. Am Donnerstag wieder unbeständiger, im Südosten zum Teil heftige Gewitter. Auch am Freitag wechselhaft und für die Jahreszeit zu kühl.
Wir begrüßen Sie wieder mit den Tagesthemen um 22.15 Uhr. Karin Mioska fragt, ob Deutschland bei der Vergabe der WM 2006 getrickst hat. Und wir zeigen, ob der chinesischen Wirtschaft der Absturz droht. Ich wünsche Ihnen noch einen schönen Abend.